Ein Vater und seine Tochter, das ist eine so enge Verbindung, wie es sie im Leben nur ganz selten gibt. Aber oft gehen Kinder in eine ganz andere Richtung als ihre Eltern. Silvia Schneider und ihr Vater Walter sind so ein Fall. Sie ist eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen des Landes, er einer der ersten Informatiker an der Johannes Kepler Universität Linz. Warum Silvia als Juristin dann doch im Fernsehen gelandet ist, warum sie im Studium am liebsten Tomatensuppe aus der Dose gegessen hat und warum Walter in seinen Informatikvorlesungen Geschichtsunterricht gehalten hat, darüber sprechen wir mit den beiden heute in einer ganz besonderen Folge von Hörsaalausblicke. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
Und ich bin Marion Hafner, Pressesprecherin der JKU. Seit fast 60 Jahren gestaltet die Johannes Kepler Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere 10.000 Absolventinnen und Absolventen haben auf 4 Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht oder Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir sie vor den Vorhang.
Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unsere Gäste heute sind die Moderatorin Silvia Schneider und ihr Vater Walter Schneider. Schön, dass ihr beide da seid.
Freut uns.
Hallo.
Wir sitzen gerade in der Schauküche im Learning Center an der JKU. Hier finden Kochkurse und Veranstaltungen statt. Wenn man aus dem Fenster da hinten schaut, sieht man runter zur Mensa. Silvia, du bist mit deiner ORF-Sendung Silvia kocht eines der Gesichter geworden, wenn es um Kochen, Kulinarik und Genuss geht. Gehst du selbst noch in Kantinen oder in eine Mensa?
Auf alle Fälle. Ich genieße das eigentlich immer sehr und ich weiß auch, dass der Papa ist eigentlich die beste Referenz für alle Mensa-Locations in Oberösterreich. Da kennt er sich richtig gut aus, wo das Essen gut ist. Doch, ich schaue mir das ganz gerne an und ich finde, dass sie da auch viel getan hat, was die Ernährung angeht. Und da wird viel mehr darauf geschaut, dass das wirklich gesund ist und dass saisonal gekocht wird und ausgewogen. Und das freut mich dann auch. Als Kulinarikerin, dass die Studenten und Studentinnen ein richtig gutes Essen bekommen, weil das ist ja wichtig.
Hast du selbst immer schon gerne gekocht?
Ja, also bei uns war immer Kochen ein großes Thema in der Familie. Es war immer das Leben in der Küche und rund ums Essen. Und meine Oma, die Mama von Papa, hat irrsinnig gut gekocht. Das war super Köchin und die ist auch so ein bisschen die Inspiration immer gewesen. Und das war immer so der erste Weg am Sonntag beim Mittagessen war zu ihr in die Küche. Und es war wirklich so, wie man sich das vorstellt, dass die Tür aufgeht und da kommen so Dampfschwaden kommen da raus. Und dann war, oh na Oma, was gibt's heute zum Essen? Ja, rate mal. Und dann haben wir Kinder geraten, was gibt's? Und dann am Schluss haben wir in die Töpfe schauen dürfen. Und das war immer sehr, sehr aufregend. Und dann hat sie uns aber ja sofort aus der Küche rausgestampert, wie man so sagt, weil sie wollte, das war ihr Reich und da wollte sie nicht, dass das sonst irgendwer ist. Ja, und die hat irrsinnig gut gekocht und war wirklich eine leidenschaftliche Köchin. Da hätte ich mehr Rezepte nur mit ihr machen sollen. Also ich habe ein paar mit ihr noch gemacht oder so erfragt, aber manche sind einfach ein bisschen verloren gegangen und die versuche ich bis heute noch nachzukreieren.
Ja, bei manchen, bei einem weiß ich ganz genau, die Oma wollte immer, dass die Silvia zu ihr kommt auf Besuch und dann kochen sie miteinander. Aber das, die Händel hat ja in die Schule gehen sollen und nicht mit der Oma kochen. Und zu Weihnachten hat meine Mama immer eine extrem gute Fischsuppe gemacht. Ich stamme aus einer Gegend, wo also aus Batschka, Banat, Donau, Save, Theiß, Zusammenfluss, da hat man 4, 5, 6 Fische in einer Suppe gehabt. Und die Oma hat eine grandiose Fischsuppe gemacht und auf einmal geht das Rezept mit der Oma verloren. Und dann haben meine Frau und die Silvia haben sich bemüht, das wiederzufinden. Und es hat über Jahre nicht funktioniert. Und auf einmal hat die Silvia den Inspirationsfunken gehabt. Es war Tomatenmark, was gefehlt hat.
Ja, also eine Dose Tomate hat gefehlt, Konserventomaten.
Die geheime Zutat.
Ich schwöre da, und wir werden darauf zu sprechen kommen, wie wichtig mir Tomatenzutaten sind in diesem Podcast.
Warum Tomaten?
Weil ich im Studium mich hauptsächlich von Tomatensuppe aus der Dose ernährt habe. Und da hat es eine spezielle Suppe gegeben, die hat es in einem Supermarkt in Österreich gegeben. Und nur diese Suppe war hervorragend. Und die habe ich gekauft und das war was Schnelles, was du schnell im Studentenheim machen kannst. Gell? Topf aufstellen, Suppe reinleeren und essen. Und ich habe mich dann von dem ernährt. Ich glaube, ich habe mich so lange von Tomatensuppe ernährt, bis meine Haut eine leicht orangefarbene Farbe angenommen hat. Und irgendwann haben die dann diese Tomatensuppe nicht mehr im Geschäft geführt und das hat mein Herz gebrochen.
Es war eine gesunde Bräune vielleicht, die dadurch gekommen ist.
So ungefähr.
Walter, wenn du hörst, dass sich deine Tochter während dem Studium monatelang von Tomatensuppe ernährt hat. Wie geht's dir damit? Wie hast du das damals erlebt?
Ja, ich habe es ja ähnlich erlebt. Am Monatsanfang haben wir ein bisschen Geld gehabt. Ich habe in Studentengruppen gewohnt und da hat es am ersten einmal was Gescheites zum Essen gegeben. Am zweiten war das schon ein bisschen reduziert und vom dritten Tag an war es Erdäpfel mit Kartoffel oder Kartoffel mit Erdäpfel. Das war bis Monatsende so und dann ist wieder Gott sei Dank der erste gekommen und wir haben dann gemeinsam gekocht und solche Sachen, aber wo kein Geld ist, geht nichts.
Ein bisschen ein eintöniger Speiseplan.
Ich meine, das gehört zum Studentenleben dazu. Aber das macht den Unterschied aus zwischen einem Studenten und einem Lehrling. Ein Student kann nach dem Studium kochen, ein Lehrling kann das nicht.
Es sei denn, du machst eine Kochlehre, Babs.
Ja, das ist was anderes, ja, das schon. Aber ich glaube, manche Frau tut es vielleicht ganz gut, wenn sie einen Akademiker heiratet, weil der kann wenigstens kochen, oder?
Kommen wir mal vom Kochen vielleicht auch zu deiner Passion, Walter. Du warst einer der ersten Informatiker an der Johannes Kepler Universität Linz. Du hast da schon studiert und hast dann unterrichtet. Wie war denn das an der JKU damals?
Ach, damals. Da hat es noch keine Assistenten gegeben, da war gar nichts. Das war ein leeres Feld und Übungen sollte der Professor machen und das war eine hartschatte Geschichte. Und da hat dann der Staat sogenannte Studienassistenten eingeführt und da war ich der erste Studienassistent auch.
Wann war denn das? Das war in den 60er Jahren muss das gewesen sein.
Wir feiern heute, also in der Epsilon-Umgebung, 50 Jahre den ersten Informatiker, der rausgekommen ist in Österreich. Die Studienrichtung ist von den Mathematikern da in Linz installiert worden und erst ein Jahr später, glaube ich, oder zwei Jahre in Wien und Innsbruck und dann danach
1969
überall.
1969 hat die JKU das erste Informatikstudium in Österreich eingeführt.
Wir müssen zurückrechnen. Mich haben es ein Jahr in eine Warteschleife geschickt, ein Seminar machen, das nicht angeboten haben, damit ich 10 Semester habe. Weil sonst hätte hinten nach das Stipendium nur 8 Semester betragen, das Geld. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss mit Warteschleife sitzen. Und da habe ich das Seminar noch ein Jahr angeboten gekriegt und dann habe ich alle Scheine beieinander.
Weil du so schnell studiert hast?
Nein, das war zwangsläufig. Ich bin überall gleich hingegangen, wenn die Vorlesung war. Und habe gleich auch die testiert und den ersten lassen sie einmal nicht durchfallen. Es ist irgendwie ein psychologisches Ding. Und von dieser Psychologie habe ich profitiert. Weil ich ja immer gleich als Erster hingegangen bin zur Prüfung.
Und du super gescheit warst.
Na, so wieder nicht. Unsere Studienrichtung, da waren die Eierköpfe, so hat's geheißen. Also, da waren Betriebswirte und da waren ein paar eben, wir waren, glaube ich.
Da muss ich jetzt kurz nachfragen, was sind Eierköpfe?
Ja, mei. Die haben uns einfach Eierköpfe genannt. Die haben uns dann getestet, ob wir in IQ, wie es mit dem IQ ausschaut. Und tatsächlich, wir hatten einen wesentlich höheren IQ als die anderen Studienrichtungen, ausgenommen die Mathematiker. Aber das ist ja auch klar, wir haben gelernt, in diesen Fragestellungen zu denken. Also wir hatten wie wenn einer vorneweg Ballettunterricht gehabt hat oder sowas und nachher tanzen geht. So war das bei uns auch. Also das will ich nicht überbewerten. Aber es sind nicht viel rausgekommen und das war dann ein Problem, weil die Industrie hat Informatiker gebraucht.
Wie war das technisch damals? Ich meine, die Computer waren ja damals noch groß wie Schränke ungefähr. Kein also Vergleich zu heute.
Die 1130, die wir da hatten, und der spätere Rektor, der Professor Reichel, war der Mr. 1130. Der hat die 1130 bis ins letzte Bit, die Overflow-Routinen und alles.
Darf ich fragen, als technisches Nockerpatzel, was ist ein 1130?
Ja, das ist von IBM eine der ersten kommerziellen Maschinen. Die nächste Generation, die also schon wesentlich größer war, hat 360 geheißen. Und das war ein gefährlicher Name. Weil 360 sollte bedeuten, das deckt jetzt alles rundherum den ganzen Bogen ab. Und dann haben sie die Nachfolgegeneration gemacht. Wie nennst die Nachfolgegeneration, wenn die erste schon 360 alles abdeckt? Die war ein bisschen überdreht, die war dann die 370.
Und was war dann das Mailüfterl?
Ach, das Mailüfterl, das ist eine ganz liebe Erzählung. Die Amerikaner haben ihre Rechner, das waren Röhrenrechner, und zwar Röhre, vor allem im Computer, das sind 20, 30 Röhren, das wird irrsinnig heiß. Und das Erste, wenn man auf Richtigkeit geprüft hat, war, dass man mit dem Schraubenzieher hinten über die Röhren gefahren ist, und wenn es blitzt hat, hat man gewusst, das Ergebnis kannst du auch wegschmeißen. Und dann hat man halt 2-3 Mal hintereinander gerechnet und geschaut, dass es nicht blitzt hat. Und diese Rechner haben geheißen Hurricane und Tornado. Und dann macht Professor Zemanek in Wien den ersten volltransistorisierten Rechner. Keine Röhre, keine Hitze in dem Sinn. Und diesen Rechner, der hat alle Hurricanes verblasen, aber sowas von, den hat er Mailüfterl genannt. Und dieses Mailüfterl ist, glaube ich, 10 Jahre da in Linz beim TNF-Turm, beim Portier ums Eck gestanden. Und jetzt steht es berechtigterweise im Technischen Museum. Und das war eine Großstadt Österreichs. Mhm. Und die nächste Großstadt Österreichs war, diese Firma IBM hat dann gesagt, auf der Welt gibt es so viele Computersprachen, wir machen eine, die alles kann. Und die nennen wir Programming Language Number 1, PL1. Das wird heute noch bei der Gebietskrankenkasse gerechnet, sonst hat das keiner mehr. Und die Schwierigkeit ist, eine Programmiersprache auf Richtigkeit zu prüfen. Ist die in sich richtig? Wenn ich ein Beispiel sagen darf, grau, teurer Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldener Baum. Dann sagen wir jeder, aha, ja, verstehen wir. Und wenn man das über einen Compiler jagt, und das soll das übersetzen, dann kommt eine Fehlermeldung nach der anderen, weil ein goldener Baum kann nicht grün sein. Das heißt, wir sprechen in einer Metasprache, wo sehr viel Psychisches und Seelisches noch mit drin. Über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Bäumen spürest du nicht einen Hauch, da ist Stimmung drinnen. Das ist in einer Computersprache nicht drinnen. Und diese Sprache musste auf Richtigkeit geprüft werden. Und dann hat IBM weltweit, und die hatten im Oak Ridge und wo die ja überall ihre Laboratorien gehabt haben, angefragt, wer traut sich das? Und Zemanek mit 3 Leuten, Lukas, Krust und Engelhardt, die haben das auf Richtigkeit geprüft.
Darf ich da jetzt einhaken und da ganz eine praktische Frage noch stellen? Weißt du deine Matrikelnummer noch?
Das ist meine Versicherung, na, weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Silvia,
du? 0007835.
Wow, wissen und, wir noch? Nein.
Aber ich weiß nicht, warum ich die noch weiß, aber die weiß ich wirklich, weil heute in der Früh, wie ich hergefahren bin zum Podcast, habe ich mir gedacht, weiß ich meine Matrikelnummer noch, und sie ist sofort geschossen. Und dann habe ich es kontrolliert, weil ich habe sogar meinen Studierendenausweis noch eingesteckt. Und die stimmt.
Ja, ist für immer abgespeichert. Mir fällt meine für nämlich immer. Jetzt auch gerade ein.
Also was ist deine?
06-43-13. Ich habe aber auf der Uni Wien studiert.
Okay.
Und schauen wir nur zur Informatik. Man braucht bei der Informatik ja Verständnis für ganz viele Bereiche. Mathematik, Logik, sogar ein bisschen handwerkliches Geschick. Wenn ich an Hardware denke, wie schafft man es da, die Studierenden aufmerksam zu halten, dass die nicht abschweifen?
Das ist ein heißes Thema. Ich hatte, glaube ich, 7 Chefs. Ich habe meine Lehr- und Wanderjahre am Ort gemacht. die sind alle an mir vorüber und ich hatte immer den neuesten Stoff zum Lernen, Aufarbeiten etc. Und das war immer der geschissenste Stoff, den es gegeben hat. Und du merkst, wenn es da wegbrechen, die Studenten in der Vorlesung.
Wie schafft man es, dass man es halt, dass nicht wegbrechen?
Ja. Da habe ich dann immer eine Kunstpause gemacht, habe ich gesagt, so, jetzt machen wir eine Pause, gehen wir auf einen Kaffee. Ui, das war schlecht. Weil die sind auf dem Kaffee nicht 10 Minuten geblieben, die sind nach einer halben Stunde noch immer bei der Kaffeemaschine gestanden. Das habe ich sehr rasch abgestellt. Dann hat mir irgendeiner Geschichten aus unserer näheren Umgebung erzählt.
Und historisches.
Dann, historisches und zwar hochspannendes. Und dann habe ich das immer gebracht. Wenn ich gemerkt habe, die brechen mir weg, habe ich dann aus unserer Heimatumgebung, und da gibt's viel zum Erzählen, Geschichtliches erzählt. Das war der Renner. Die haben einmal geschrieben in einer Kritik, weil ich habe gesagt, schreibt's mir am Ende vom Semester, ja, jeder nimmt so DIN A5 Zettel, positiv und negativ. Und dann haben sie geschrieben, sollte Schneider mal ein Geschichtsbuch herausbringen, dann bin ich der Erste, der es kauft.
Silvia, hast du mal eine Geschichte-Vorlesung von der Informatikfakultät besucht?
Ja, habe ich.
Sprich, eine Vorlesung von dem Papa?
Ich habe eine Vorlesung von meinem Papa besucht und da gibt es auch eine sehr lustige Geschichte. Ich bin zu ihm in den Vorlesungssaal gekommen. Das war so quasi, ich sage jetzt einmal 15 Minuten vor Vorlesungsende, einfach weil ich ihn abholen wollte und weil ich das einmal sehen wollte. Und das war der große Hörsaal. Ich weiß nicht, Hörsaal 1 oder so, ich weiß nicht, wie das ist. So ein Auditorium, so richtig, wie man sich das vorstellt. Und ich bin hinten reingegangen, also oben, und der Papa sieht mich und nicht auf den Mund gefallen. Hallo Schatzl! Der komplette Hörsaal dreht sich um. Natürlich lauter Typen ist eh klar, also hauptsächlich. Ich, hochroter Schädel, habe mich dort irgendwie in der letzten Reihe versteckt und habe halt gewartet, bis er fertig war mit dem Unterricht. Und dann bin ich halt runter und er hat sich nicht nehmen lassen, dass er mich dann auch, wie ich unten angekommen bin, dann nur mit Bussi links, Bussi rechts begrüßt. Als wäre ich nicht die Tochter. Sehr lustig. Aber das war schon sehr beeindruckend, wenn du deinen Vater siehst, eben vor so einer Menge an Studierenden als Vortragenden, weil das ist eine Rolle, die man so nicht sieht oder kennt von seinem Vater und das war super für mich. Und ich habe gewusst, jeder Student, der mich auf meinen Vater angesprochen hat, war immer das Thema, diese Geschichten in der Mitte von der Vorlesung oder die Witze in der Mitte von der Vorlesung. Beides gleichermaßen kritisiert wie auch geliebt. Und dann war auch noch sehr lustig, dann waren wir gemeinsam einmal auf irgendeinem Uniball, glaube ich. Und wir sind auf dem Professor, also der Papa hat mich mitgenommen, weil er gewusst hat, dass ich gern tanze und das hat einfach gut gepasst. Und wir sind an diesem Professorentisch gesessen, wo nur Direktoren und Professoren und Direktoren waren. Und es war ein sehr schöner Abend und so weiter. Und dann so irgendwie in der Mitte des Abends lehnt sich die Frau vom Rektor rüber zu mir und sagt irgendwie so, ja und, wie lange kennen Sie sich schon? Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das muss doch jeder wissen, dass das mein Papa ist. Aber das sind so die Erlebnisse, die man mit meinem Papa gehabt hat an der Uni und ich habe das sehr, sehr geliebt immer und auch geschätzt und mir macht es auch heute noch stolz, wenn mich Leute auf den Papa als Professor anreden. Das finde ich toll.
Du hast aber dann einen anderen Weg gewählt, nämlich hast du JUS studiert an der JKU. Warum eigentlich nicht Informatik?
Upf. Zu geringer IQ für Informatik wahrscheinlich.
Nein.
Ja, spannend. Nein, warum ich JUS studiert habe, ist, sage ich immer, gibt es die offizielle und die inoffizielle Version. Und welche wollt ihr hören?
Natürlich beide.
Ich fange mit der inoffiziellen Version an. Ich habe damals eine Schauspielausbildung in Hamburg gemacht und habe mich in wen verliebt, der in Stuttgart gelebt hat. Und ich habe eine Ausrede gebraucht für meine Eltern, warum ich jetzt von der Schauspielausbildung in Hamburg nach Stuttgart gehe. Und ich habe mir gedacht, die beste Ausrede ist in der Akademikerfamilie, dass du sagst, du musst jetzt was studieren. Und die Frage war natürlich, na, was studiere ich? Und da. Und die Mutter Medizinerin, der Papa eben Techniker. Da habe ich mir gedacht, ach scheiße, ja, was macht, ja, JUS ist super und das ist so profund, da können sie nicht sagen, dass ich das nicht machen darf. Und die haben das natürlich völlig durchschaut gehabt, das ist eh klar. Ja, aber machen
wir. Weiter, hast du das durchschaut?
Ja, nicht so wirklich, aber wir waren heilfroh, dass sie ein gescheites, wie man das unter Gänsefüßchen, ein gescheites Studium macht und nicht das Schauspiel hat. Und das war eine Gmade Wiesen, wie sie gesagt hat, sie möchte auf einer Uni studieren.
Also das war halt psychologische Kriegsführung, die ich da betrieben habe, und das ist in erster Linie aufgegangen, und ich bin dann nach Stuttgart und habe an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen eben das Jus-Studium begonnen, um dann drauf zu kommen, dass ich vielleicht besser irgendwas Orchideenmäßigeres studieren hätte sollen, weil dann hätte ich vielleicht eine feinere Studienzeit gehabt. Aber ich war dann sehr froh, dass ich das Studium abgeschlossen habe. Bin dann zurück nach Linz gekommen, weil meine beste Freundin mich angerufen hat und gesagt hat, du, die suchen in Linz für einen Linzer Sender, LT1, suchen die Moderatorinnen und Moderatorinnen für eine Sendung, die heißt Campus TV. Das war eine Sendung übers Unileben. Und du wärst perfekt und möchte dort an. Und ich habe mir gedacht, man, das wäre wirklich klasse. Und bin eben zurück nach Linz und habe dieses Casting gemacht und habe es auch für mich entscheiden können. Und bin dann von Stuttgart zurück nach Linz. Die Liebe, wegen derer ich nach Stuttgart gegangen bin, hat es zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr gegeben, oder die hat sich so schleichend aufgelöst. Und ich war dann zurück in Linz und habe eben an der JKU inskribiert und habe während dem Jus-Studium schon beim Fernsehen gearbeitet. Und wie sie dann das Jus-Studium quasi dem Ende hinbegeben hat und wie ich dann abgeschlossen habe, habe ich beim Fernsehen schon super Karriere gehabt. Und das war eigentlich die Geschichte. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass ich Jus gemacht habe, weil es ein schwieriges Studium war, weil es ein Studium war, was mir trotzdem sehr viel gebracht hat dann im Nachgang.
Hat dir das Jus-Studium gebracht für deinen jetzigen Alltag?
Du setzt dich anders hin, gell, zu einer Verhandlung oder zu einem Vertrag. Und auch wenn die Leute wissen, dass du Jus studiert hast, haben die einen anderen, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, manchmal einen anderen Umgang mit dir. Mhm. Gebraucht habe ich es nachher nie mehr wieder bis letzte Woche. Oha. Letzte Woche hat sich Folgendes begeben. Ich habe einen Termin gehabt bei der Rechtsabteilung des Öffentlich-Rechtlichen, wo ich eine Sendung von mir quasi verteidigen habe müssen, dass sie werberechtlich konform ist. Und da habe ich mich tatsächlich in meinem Ehrgeiz hingesetzt und habe ein 15-seitiges Gutachten geschrieben, warum die Sendung den Regelungen und Reglementierungen des Werberechts, aber auch des ORF-Gesetzes entspricht. Und da habe ich mir gedacht, super, jetzt so viele Jahre später kann ich das endlich brauchen, diese Sprache, die du brauchst als Jurist, um da zu argumentieren. Und das war dann sehr hilfreich. Der Professor Leidenmüller war einer der besten Professoren, die ich gehabt habe. Der war mega. Also der hat so gut mit den Studenten umgehen können. Der hat das Fach an sich so toll unterrichtet. Also es hat voll viel gegeben, die mega super waren. Und es hat einige gegeben, die Furcht und Schrecken verbreitet haben. Ich glaube, das gehört dazu. Aber einige waren dabei, die waren wirklich großartig. Und der Leidenmüller war einer davon.
Warum war der so großartig?
Ich weiß nicht, der hat Europarecht einfach so toll rüberbracht und das hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und der hat auch ab und zu einen Schmäh gemacht, der deftig war in der Vorlesung, und das brauchst du da, dass du wieder locker und durchatmen kannst. Andreas Hauer, der war auch super. Der war richtig super und der ist auch so durch die Reihen gegangen und während der Vorlesung, und dann hat er auch, wenn er gemerkt hat, dass wir uns überhaupt nicht mehr konzentrieren, hat er, so, jetzt reicht's, kommt, das jetzt wieder. Und das brauchst du dann auch irgendwie. Also da waren echt ein paar dabei, die super waren.
Und hast du damals bei einem Studienabschluss auch ganz klassisch eine Sponsion an der JKU dann gefeiert? Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, ich habe sogar die Sponsionsrede gehalten und der damalige Vizerektor.
Das ist der Reutte, gell?
Der Reutte war da und hat die Sponsion, glaube ich, abgehalten. Und der hat sich dann meine Sponsionsrede geben lassen, weil er, also ich zitiere jetzt einen Reutte, hat gesagt, das war die beste Rede, die er je gehört hat. Und ich habe ihn getroffen.
Wir haben jetzt auch neugierig auf die Rede.
Ich habe die sicher sogar irgendwo am Computer. Und ich habe ihn getroffen, jetzt vor 3 Wochen, den Reutte, mit seiner Frau, die von ihm Honeymoon genannt wird, was ich sehr nett finde.
Wer ist Reutte?
Der Reutmeier, Professor Reutmeier. Doktor, Professor, keine Ahnung, der Vizerektor.
Damalige Vizerektor.
Vizerektor, eine Legende, super Typ. Und da habe ich ihn getroffen vor 3 Wochen und er hat gesagt, ich kann mich nur immer an der Sponsionsrede erinnern, und die war super.
Und das Interessante ist, auch ich habe die Pensionsrede gehalten. Okay. In meiner war die erste Rede. Und ich habe dann geschlossen mit Gaudeamus Igitur und dann Vivat Academia, Vivat Professoris und habe meine Kollegen gebeten, bitteschön, lasst es mich nicht hängen, weil wenn ich das dann da alleine singe, die sind alle aufgestanden und das war wirklich, ich habe jetzt noch Tränen in den Augen, weil es so emotional war. Das war so das Dankeschön an die Uni und an die Professoren. Das kommt so schön, ist da so schön rausgekommen. Und ohne dem Lied könnte man keine Sponsionsfeier mehr vorstellen. Es ist einfach. Und sie hat das ja dann gehabt. Sie hat dann über.
Man merkt, es geht ja immer noch sehr nahe.
Ja, noch immer, ja. Es sind manche Sachen, Erinnerungen, die sitzen einfach. Sie hat ja da in ihrer Rede, wenn man die Sixtinische Kapelle anschaut und dann raufschaut, dann ist diese berühmte Szene, wo Gott mit seinem Finger und Adam mit seinem Finger sich nahe kommen, ein Blitz geht über, und da ist diese Gestalt Gottes in eine auberginefarbige Mantelung eingebettet und es schaut absolut nach einem Gehirn aus. Das Michelangelo hatte anatomische Studien gemacht. Das konnte man auf der Sixtina oben runterlesen. Die Uni hat zur gleichen Zeit ein Hirn als Reklame gehabt und hat also über diese Analogie zwischen der Sixtina und der JKU gesprochen. Das hat mich sehr gefreut, ja.
Von der Sixtinischen Kapelle zum Studentenheim zu kommen, ist jetzt eine spannende Überleitung. Nein, wir sitzen ja gerade in der Schauküche in der Bibliothek an der JKU. Da müssen wir abschließend noch ein bisschen übers Kochen reden, Silvia. Welchen Tipp hast du für Studis im Alltag? Was kocht man in einem Studentenheim, in einer Gemeinschaftsküche am besten?
Ich glaube, alles, was schnell geht und einfach ist, also ich glaube, Spaghetti Bolognese ist etwas, was nicht schief gehen kann, Eierspeise in sämtlichen Variationen, Salate, Eintöpfe, finde ich, ist ein gutes Thema, weil da kannst du alles verarbeiten, was irgendwie liegen geblieben ist in deinem Mini-Kühlschrank.
Kann man stehen lassen.
Kann man auch länger stehen lassen, passiert nichts. Aber was das Schönste ist und was ich als Tipp vielleicht den aktuell Studierenden mitgeben möchte, wir haben damals, ich habe im ESH-Heim gewohnt, haben wir immer kulinarische Abende gemacht, wo jemand aus dem Stock gekocht hat für alle. Und das war toll, weil wir haben so viele unterschiedliche Nationen gehabt bei uns im Stockwerk, dass du quasi jede Woche eine andere Weltreise kulinarisch erleben hast können. Und es war ein Österreicher da und es war ein Italiener da und ich meine, ich kann mich erinnern, dass die Österreicher, ich meine, wir haben Schnitzel dann gemacht für alle und die Italiener haben Pasta gemacht für alle und dann war ein Mädchen da aus der Türkei. Und die hat alle ausgestochen. Also die hat so aufgetrickst. Ich glaube, die hat die ganze türkische Familie hat damit vorbereitet an diesem Mahl für die Studenten. Also da haben wir alles gehabt. Ein Buffet hat die aufgebaut. Und das war sensationell.
Bei dir hat es Tomatensuppe gegeben?
Nein, bei mir hat es nicht Tomatensuppe gegeben. Ich habe sicher irgend so ein Buffet gemacht mit unterschiedlichen Sachen zum Essen. Also da waren sicher Salate dabei und dann irgendwelche Schnitzel waren sicher dabei und frischierte Leibchen und Kartoffeln gebraten, also so bodenständig.
Und die Tomatensuppe ist jetzt vom Speiseplan verschwunden?
Ich liebe Tomatensuppe nach wie vor, aber jetzt mittlerweile mache ich sie selbst.
Walter, abschließend eine Frage an dich jetzt noch. Wenn du einer jungen Studentin wie damals deiner Tochter Silvia einen Tipp geben müsstest für das Studium, welcher wäre das?
Ja, sie soll ins Herz hineinhören. Es steht in der Bibel so schön, deinen Namen habe ich in meine Hand geschrieben. Das heißt, der Name ist eigentlich die Person als Ganzes. Und das sind auch das Können und das Nicht-Können und die Neigungen, das ist im Namen drinnen. Und das soll man erkennen, weil das ist das Werkzeug fürs Leben. Und man soll nicht horchen, wo man am meisten verdient. Sondern ich erinnere mich an die Szene, die Silvia kommt in die Kreuzschwesternschule, weil dort der Internat dabei war und die Schwester oberhin, also große Non für die Silvia vergleichen, dreimal so groß. Und die beugt sich dann da so in ihrem schwarzen Gewandel zum Vierten runter zu der, na mein Kind, was willst du denn einmal werden? Ja, und die Silvia wie aus der Pistole geschossen, Schauspielerin. Sie hat das damals schon gespürt, das ist ihr Metier. Und wie viele Studenten und Studentinnen, da sitzt nach der Matura, der Familienrat beieinander und sagt, was soll es denn lernen, was soll es denn studieren? Und da kommen immer die Vorschläge nach der Gereiht nach dem Einkommen. Und da soll man irgendwie, ich weiß nicht, wie man das machen soll, dass man den inneren Krawall rauskriegt.
Auf das Herz hören. Ein wunderbarer Tipp zum Abschluss von unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, dass ihr euch Zeit genommen habt und an die JKU zurückgekehrt seid. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Mich freut es auch sehr.
Falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast@jku.at. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und ein Special Shoutout an alle JUS-Professoren, die mich noch kennen. Christi Leidi.